Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Ich arbeite mit ihm seit 20 Jahren. Mein Portfolio schlägt immer den Markt.
Alleine wenn Sie diese Titel rechnen, ja, dann ist es eine brutale Outperformance, wenn Sie sie nicht haben.
Aber es ist noch nicht der irrationale Überschwang. Das heißt, jetzt kann noch einmal 100% geschehen. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, ist das nicht schrecklich, dass wir spekulative Blasen haben? Nein, ich sage, das ist gut. Bläst sich auf, und pluppt, dann ist alles wieder weg.
Das ist eine Lüge. Sie sind machtlos dagegen. Das ist eine Illusion.
Ja, seit 81 time ich den DAX und im Durchschnitt geht's gut.
Es gab doch eine Korrektur. Wie viele? Sagen Sie es mir. Null.
Muss eigentlich eine Blase zwangsläufig immer platzen?
Ja.
Der Markt ist wie ein Junkie. Er sucht sich diese Kicks.
Eigentlich wissen wir doch, man kann auch den Markt eigentlich gar nicht schlagen. Wirklich? Kann man das doch?
Ah ja.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich melde mich heute zurück aus der Schweiz, aus Zürich. Wir sind hier an der Uni und ich melde mich mit zwei Schwergewichten. Zum einen, Moimir Linker ist zurück. Er ist Vermögensverwalter, Finanzprofi von der ACFIF International. Herzlich willkommen zurück.
Ja, willkommen in Zürich, an ehrwürdigen Uni Zürich. Willkommen.
Und heute haben wir uns hier ein richtiges Schwergewicht eingeladen, nämlich Professor Thorsten Henz. Er ist deutsch-schweizerischer Ökonom, wirklich eine Koryphäe auf dem Gebiet der Behavioral Finance. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank.
Und ich glaube, das ist mal ein paar Daumen nach oben wert, oder? Solche zwei Hochkaräter an einen Tisch zu bringen. Heute wollen wir natürlich über die Märkte sprechen, über das Börsenjahr 2025, auch 2026, was wir lernen können, was wir erwarten können. Und vielleicht noch ganz kurz zur Einordnung. Ja, wie sind wir eigentlich zusammengekommen? Und da muss ich mich bedanken bei Ihnen, Herr Henz, denn ich bin über Sie an Herrn Linker gekommen.
Der Moimir war Student bei mir im Kurs, vor, ich glaube, 15 Jahren war das schon.
Leider länger?
Keine Ahnung. Hat Behavioral Finance von mir gelernt und hat das super toll umgesetzt in seiner Vermögensverwaltung, ACFIF. Und dann vor kurzem haben Sie mich gefragt, wen ich denn kenne, der das gut umsetzen, habe ich dem Mo empfohlen und da scheint es auch super gut rüberzubringen.
Genau, Sie haben das eigentlich beiläufig in so einem Interview dann so den Namen mal fallen lassen. Genau. Und dann habe ich mir erst gedacht, ob ich den richtig verstanden habe. Und dann habe ich aber nochmal nachgefragt und dann mit Herrn Linker hat das von Anfang an gut gepasst. Und jetzt, ja, kriege ich Sie gar nicht mehr los, Mensch. Aber ihr wollt ihn ja auch sehen.
Herr Henz, hoffe ich.
Davon sind wir auf jeden Fall überzeugt. Herr Henz, vielleicht ganz kurz noch, jetzt ist ja Herr Linker Stockpicker, er setzt ja die Behavioral Finance sozusagen für Sie um, die Erkenntnisse, könnte man sagen, und auch sehr interessant. Sie haben ja die evolutionäre Portfoliotheorie entwickelt und das Konzept von Dr. Andreas Beck basiert ja auch auf Ihrer Forschung. Also das ist schon sehr beeindruckend. Jetzt denken sicherlich einige, Professor, Stockpicker, eigentlich wissen wir doch, man kann auch den Markt eigentlich gar nicht schlagen. Wirklich? Kann man das doch?
Ah ja, also die Rendite vom Markt ist immer die durchschnittliche Rendite aller Anleger. Das heißt, es gibt immer welche, die über dem Durchschnitt sind, welche, die unter dem Durchschnitt sind. Kurzfristig betrachtet, zum Beispiel jetzt beim Börsenspiel, war der Moimir Linker bei den besten 10%. 2% sogar. Ich arbeite mit ihm seit 20 Jahren. Mein Portfolio schlägt immer den Markt, wobei ich als Benchmark den DAX habe. Und es gibt andere, die seit 70 Jahren investieren, die schlagen auch den Markt.
Also und Herr Linker sucht dann für Sie tatsächlich die Aktien aus.
Er macht das Stockpicking. Ich helfe ein bisschen beim Market Timing, aber ich habe keine Ahnung von Einzelaktien. Also das macht der Mo.
Das Entscheidende, was ich dazu ganz kurz einwerfen will, ist, dass ganz wichtig, das habe ich auch schon immer wieder gesagt, die Benchmark eines einzelnen Individual, also eines Investors, der individuell betrachtet werden muss, ist zentral. Und von Thorsten ist es der DAX. Für manche ist es der S&P 500, für manche ist es der SMI, für manche ist es die Hypothek, um die Kosten fürs Haus zu tragen. Und deswegen ist es wichtig, man fühlt sich immer dann wohl, wenn man eine ganz klare und ganz bestimmte Benchmark festlegt und dann seinen Anlageerfolg an dieser Benchmark misst. Und es kann natürlich durchaus sein, dass jemand 10% macht, aber er hat den Nasdaq nicht geschlagen und ist unzufrieden, aber jemand hat 3% gemacht und hat die Hypothekkosten um 1% outperformt und ist mega glücklich. Also die Benchmark-Definition ist sehr wichtig.
Vielleicht ganz 81. kurz, warum ist es bei Ihnen der DAX? Vielleicht ganz kurz.
Rebel Finance Homeboys. Ich habe 81 begonnen zu studieren, dann habe ich begonnen zu investieren. Mein Benchmark war der DAX. Am Anfang habe ich mit einem DWS-Produkt investiert. DWS-Aktien Typ 0 hieß das. Das hieß, es gab keinen Ausgabe- oder Rücknahmeausschlag. Und dann habe ich ja da ein bisschen Market Timing mitgemacht, weil ich keine Ahnung hatte am Anfang, oder? Aber ja, damals weiß gar nicht mehr, war der DAX unter 1000, wenn ich mich recht entsinne, oder? Und das ist ein schwerer, schwerer Benchmark, das zu schlagen.
Jetzt fragen sich die Leute sicherlich schon, Mensch, wie macht der Linker das dann? Mit Behavioral Finance, wie schlägt man mit Psychologie, mit Wissenschaft den Markt? Wie geht das?
Vielleicht zuerst der Praktiker und dann der Hochkaräter. Es ist im Prinzip liegt tatsächlich für mich die Wurzel seit Jahren, und als ich den Thorsten kennengelernt habe, dann ich habe mich vorher schon mit Behavioral Finance beschäftigt, aber natürlich nicht so in die Tiefe. Und als wir uns kennengelernt haben im Rahmen dieser Ausbildung, das waren für mich die Türöffner. Und da habe ich mich mit seiner Forschung natürlich beschäftigt, und wir kamen auf die Idee gemeinsam, dass der Thorsten zu uns ins Anlagekomitee gekommen ist, mittlerweile auch vor fast 20 Jahren, und dass wir quasi, ich sag das mal ganz brutal, die Forschungsergebnisse verwussten und nutzen sie. Daraus ist auch übrigens der Algorithmus entstanden. Da kommen wir später vielleicht noch drauf.
Auch natürlich
so, klar. Aber das A und O, ich will es gar nicht verkomplizieren, aber das Klare ist, nicht das Picking, sondern das Weglassen ist entscheidend. Dass ich von einem Index das nicht kaufe, was ich will und was ich nicht möchte. Und das ist, ich habe das schon zigmal gesagt, und jetzt als Beispiel, wir waren in den Großbanken nicht drin, wir hatten die Credit Suisse nicht, wir haben das ganze Roche-Debakel über Jahre lang, das Nestle-Debakel, wenn Sie diese Titel rechnen, ja, dann ist es eine brutale Outperformance, wenn Sie sie nicht haben. Sie kennen ja meine Favoriten, die Versicherer, die Rückversicherer, das ist das, was uns Swiss Life, Swiss Re, Zürich und so weiter, wir wollen es nicht ins Einzelne wieder besprechen. In Amerika ist es genau das Gleiche in Grün, das weglassen, was nicht attraktiv ist in Deutschland, schauen Sie sich das an. Was ist denn im DAX gelaufen? Im DAX gelaufen sind die Versicherer, die
Siemens Tech, Energy,
natürlich,
Rheinmetall.
Ja, natürlich. Siemens Energy, Rheinmetall, KI-Fantasie, SAP. Ja. Sie sprechen mir aus der Seele. Und der ganze Rest ist ein Desaster. Und das Gleiche haben wir in Amerika. Und bevor wir darüber sprechen, Amerika hui und Amerika die Party des Jahrhunderts, ja, wo liegen die Indizes? 12%, 13%, 14% im Plus, wo liegt der Dollar? 12%, 13%, 15% im Minus. So, das heißt, jede Benchmark außer Gold, jede andere Asset Class in Amerika für einen Kunden mit einer Währung, mit einer Referenzwährung, nicht US-Dollar, hat Geld verloren.
Und Silber wollen wir nicht vergessen.
Und Silber, das ist Edelmetalle.
Das ist kürzlich erst gekommen, oder?
Ja, das hat er jetzt nochmal.
So eine Aufhol-Rally.
Auf jeden Fall, ja, hat Gold dann nochmal tatsächlich outperformed.
Genau.
Hans, ist das vielleicht das Problem bei den ETFs? Das Schöne ist ja, ich habe die Gewinner, egal, ich kenne sie nicht, ich habe sie drin, aber ich habe natürlich, wie es der Linke auch sagt, ich habe natürlich auch die ganzen Pfeifen mit drin.
Genau, weil der ist nach Marktkapitalisierung gebildet und nicht nach Produktivität oder anderen Kennziffern.
Und wie schlägt man da mit Psychologie den Markt? Also vielleicht noch, ich will jetzt nicht immer, ich glaube, der Linke hat schon gut erklärt, aber gibt's da noch mehr Geheimnisse sozusagen?
Das Wichtigste ist mal, dass man all die Fallen kennt und da nicht hineintappt. Mhm. Der durchschnittliche Anleger tappt da hinein. Die Marktrendite ist die Rendite des durchschnittlichen Anlegers. Also da ist man schon mal besser, oder? Wenn man ein bisschen auf sich aufpasst, dass man den Dispositionseffekt, den Representativeness Bias und wie es alles heißt, nicht macht, oder? Das muss man natürlich lernen. Am Anfang macht man das auch alles, aber mit der Zeit lernt man das dann. Und
vielleicht ein Beispiel dafür, wir können das nachher auch gerne vertiefen, Dispositionseffekt zum Beispiel.
Ja, dass man immer die Gewinner verkauft, viel zu früh. Ne? Mhm. Das ist vielleicht sinnvoll auf großen Indizes, dass man rebalanciert, aber nicht auf Einzeltiteln. Die können sich verdoppeln, wenn sie sich verdoppelt haben, vielleicht sogar verdreifachen. Und das kostet viel Rendite, dass man immer zu früh die Gewinner verkauft, weil man überlegt an der Stelle, wenn man viel gewonnen hat, überlegt man ja, okay, jetzt kann ich zwei Fehler machen. Entweder ich gehe raus, dann ärgere ich mich über die entgangenen Gewinne, oder ich bleibe drin, es geht runter, und dann ärgere ich mich über die erlittenen Verluste. Und die erlittenen Verluste sind immer stärker als die möglicherweise entgangenen Gewinne. Und dann gehen die Leute wieder raus.
Deswegen sind die Leute vorsichtig. Da haben wir eigentlich schon die Steilvorlage gerade für den aktuellen Markt, weil das treibt die Leute. Herr Linker, wollten Sie noch was ergänzen?
Ja, das ist die Prospekttheorie, was der Thorsten sagt. Das ist eigentlich genau die Basis des Ganzen, ist, dass uns Gewinne, völlig logisch, Gewinne freuen uns viel weniger als die Verluste uns schmerzen, mit einem Faktor Pi mal Daumen mal 2. Mhm. Und das bedeutet logisch, dass uns ein Buchgewinn weniger freut als ein realisierter Gewinn, und dass uns ein Verlust, den wir realisieren, viel mehr schmerzt als wenn wir ihn verdrängen. Und dadurch entsteht, wie gesagt, diese Asymmetrie. Und das ist das, was unter Umständen brutale Folgen haben kann. Denn nehmen wir ein Beispiel, Nvidia, und wir müssen gar nicht so lange die Zeiträume strecken. Gehen wir mal 2-3 Jahre zurück und schauen uns die Credit Suisse und Nvidia an. So, mit Nvidia verdoppel ich mein Geld, ich belohne mich, ich freue mich super und sage, okay. Und die Credit Suisse fällt und fällt und fällt und ich sag mir, so billig kriege ich sie nie wieder. Und ich nehme die Gewinne aus der Nvidia und packe es rein. Hätte ich nur meine Ursprungsallokation beibehalten, hätte ich mein Geld verdreifacht und ich wäre glücklich. Und so erleide ich einen Totalverlust. So fatale Folgen kann der Dispositionseffekt mit sich bringen.
Das ist Wahnsinn. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon beim aktuellen Markt. Ich habe gleich noch eine schöne Frage für Sie beide, aber ich würde das gerne vorziehen, weil viele Leute fragen sich ja jetzt schon seit längerer Zeit mit dieser KI-Blase. Wir hören es ja rauf und runter. Nvidia. Manche sitzen da auf 100% Gewinn. Dann denkt man, hat vielleicht da 300.000-400.000 Euro. Ich kenne da Leute persönlich auch, die haben dann 300.000-400.000 Euro nur in Nvidia. Da kann einem dann schon schwindelig werden. Die haben schon mal sehr viel richtig gemacht, weil sie eben nicht verkauft haben. Aber natürlich irgendwann denkt man sich mal, nehme ich jetzt Gewinne mit? Habe ich ein super Klumpenrisiko? Jetzt haben wir 3+ Jahre in Folge. Wie lange kann das noch gut gehen? Wir werden ständig beballert von der KI-Blase. Herr Hens, Sie haben vor kurzem gesagt, wer jetzt aussteigt, denkt wie ein Ökonom. Ökonomen sehen, dass die Märkte übertreiben und steigen aus. Dabei können sich die Kurse nochmals verdoppeln.
Wo hast du es gesagt?
In der Finanz- und Wirtschaft.
Interview
für das Wirtschaft,
genau. Bereite mich natürlich. Das überrascht jetzt, Herr Linker. Mensch,
das habe ich jetzt nicht gelesen. Ich bereite mich immer vor, aber das habe ich.
Genau so ist es. Seit 1630 haben wir spekulative Blasen. Also die Tulpenblase war die erste, die bekannt ist. Vielleicht gab es schon welche bei den Ägyptern, aber wir wissen es ja nicht. Und da gibt es halt verschiedene Phasen. Und jetzt sind wir so in der dritten Phase. Das heißt, es ist schon ein bisschen Übertreibung, aber es ist noch nicht der irrationale Überschwang. Mhm. Das heißt, jetzt kann noch einmal 100% geschehen. Die Ökonomen sagen ja, Augenblick, der Kurs ist über dem Fundamentalwert, jetzt verkaufe ich. Ja.
Oder ist über dem Durchschnitt, dann ist es zu teuer, jetzt gehe ich raus.
Ja, aber das ist blöd, oder? Anderes Beispiel, 2003 hat der Economist geschrieben, man sollte aus amerikanischem Real Estate rausgehen. Mhm. Und danach haben sich nochmal verdoppelt, die Real Estate-Preise. Also diese Regel, dass ich herausgehe, sobald der Kurs über dem Fundamentalwert ist, kann man in der spekulativen Blase nicht machen. Und die Ökonomie bewegt sich in solchen Blasen, was auch gut ist, oder? Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, ist das nicht schrecklich, dass wir spekulative Blasen haben? Nein, ich sage, das ist gut, weil wir haben die Verlustaversion und tendenziell würden die Leute viel zu wenig investieren in neue Technologien. Dadurch, dass es als Gegenkraft die Spekulation gibt, gibt es dann eben mehr Wachstum, dass die Leute eben doch investieren in spekulative Sachen.
Weil die Leute dann erst aufspringen, wenn es sozusagen ein Hype ist, sonst würden sie gar nicht aufmerksam werden oder vielleicht gar nicht gierig werden.
Wegen der Verlustaversion würde die Ökonomie viel zu stark stagnieren. Die Leute hätten alle Angst, die Firmen würden nie finanziert und so weiter. Aber dadurch, dass es doch ab und zu Spekulationsblasen gibt, haben wir neue Technologien. Jetzt kommt die ganze KI-Technologie, früher das Internet und so. Also ohne diese Spekulationsblasen säßen wir noch im Mittelalter, würde ich sagen. Oder? Also von daher ist es bedauerlich für den Einzelnen, weil das, was der eine gewinnt, wird der andere verlieren. Aber gesamtgesellschaftlich ist es gut. Es hat letztens einen Nobelpreis dafür gegeben, oder? Für Agio und Howitt, die genau diese Prozesse beschrieben haben im Sinne von Schumpeter, dass es immer wieder solche Schübe gibt.
Wie gehe ich dann rational damit um? Also jetzt höre ich daraus, eigentlich bleibe ich dabei, weil dann bin ich schon mal sozusagen sicher bis zum Limit dabei.
Und darf nicht bis zum Ende dabei bleiben, oder?
Aber
weil das bläst sich auf, das bläst sich auf und pluppt, dann ist alles wieder weg, oder?
Und wann ziehe ich dann die Reißleine? Also jetzt sind wir ja gerade am Jahresende, vielleicht mal die Frage, was lernen wir aus diesem Jahr, wo stehen wir gerade?
Es gibt Bewertungskennziffern zum Beispiel. Ja,
Sie haben jetzt wieder 3 Fragen in einer gestellt. Sie kommen jetzt mit der Bewertung und jetzt gehen Sie über mit Ende des Jahres, wo stehen wir? Gehen wir mal wieder, so wie Sie mich kennen, schön der Reihe nach.
Ja, gerne.
Zunächst mal sollte man den Zuschauern, die nicht so versiert sind, erklären, was ist die Verlustaversion? Verlustaversion hat nichts damit zu tun, dass ich nicht Geld verlieren will. Verlustaversion ist der Begriff dafür, dass die Verluste mehr Schmerzen als Gewinne freuen, dass das Verlustdenken uns dominiert. Daher Verlustaversion. Das ist vielleicht ganz, ganz, ganz wichtig. Und der zweite Punkt ist, wo stehen wir? Sie kennen meine Prognosen. Wir wollen jetzt nicht in Details gehen. Was meine Prognosen angeht, können wir gerne ein anderes Mal machen. Fakt ist eine Sache, dass diese Punkte jeder selbst definieren muss. weil es gar nicht anders geht. Keine Wissenschaft, kein Mensch, kein Professor Hens, kein Linker, keiner kann sagen, das ist der Wendepunkt und das ist jetzt der Wendepunkt. Blödsinn. Und ich kann nicht, eine Sache kann ich auf wirklich überhaupt nicht leiden und das macht mich sehr, sehr, sehr aggressiv. Ich hatte gerade letzte Woche einen Kunden aus Deutschland, der hat zu ihm gesagt, der war bei einem Konkurrenten von mir, hat sich beraten lassen, alles okay. Und der hat ihm gesagt, dass wenn die Märkte abstürzen, da kann man immer etwas dagegen tun. Ich müsste mir gar keine Sorgen machen.
Also sag ich,
das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge und ich finde das, wenn es ein unerfahrener Anleger ist, dann finde ich das sträflich. Und ich finde, dass sie wissen genau, wie ich da, ich kümmere mich um unsere Kunden, weil es wichtig ist, auch die Arbeit, die sie leisten, darum mache ich die Interviews auch mit ihnen, weil ich das sehr nützlich finde für ihre Community, weil es den Leuten was bringen soll. Und wenn jemand sagt, er muss mir gar keine Sorgen machen, dann ist es eine Lüge, wenn morgen ein Atomkraftwerk hochfliegt, Gott behüte, oder wenn irgendwo, es irgendeine Eskalation, ich will es gar nicht in den Mund nehmen, dann crashen wir 50%. Das weiß ich heute nicht, das wissen sie nicht. Übermorgen ist Freitag, wir gehen Freitag ins Bett, wir stehen Montagmorgen auf, die Märkte sind 50% tiefer. Sie sind machtlos dagegen, das ist eine Illusion. Genauso ist es eine Illusion, dass wenn ich Ihnen sage, die Nvidia steht in einem Jahr schon wieder, jetzt sind wir bei 170, die steht wieder bei 500. Absolut möglich. Aber wo diese Wendepunkte sind, das weiß niemand. Es gibt aber Mittel und Hilfsmittel, die wir benutzen, die uns rational ein paar Tipps geben. Und ein paar Hilfestellungen, ich spreche jetzt von unserem Algorithmus. Aber es sind Tipps und Hilfestellungen, entscheiden tun immer noch wir. Wir in den Komiteesitzungen entscheiden letzten Endes, welche Titel wir allozieren und welche wir rauslassen und warum wir dieses auch tun. Der Mensch ist am Ende das letzte Entscheidungsglied in der Kette und nicht der Algo.
Steilvorlage, Ihr Komitee. Wann waren Sie zum letzten Mal, ihr zwei, unterschiedlicher Meinung?
Wir haben uns mal über Nvidia tief ausgetauscht. Weil der Algorithmus sagte vor, ich glaube, es waren 3 Monate oder so, sagte, man sollte Nvidia reduzieren.
Ne? Das ist länger her.
Länger her? Ja. Weiß nicht. Eine ganze Weile. Also, Algorithmus basiert auf der Prospekttheorie. Der Enrico De Giorgi, mein Co-Autor auch auf dem Buch und auch mein Partner in der Behavioral Finance Solutions, der rechnet das aus und dann besprechen wir das im Investmentkomitee. Und vor 3 oder 4 Monaten, weiß nicht, war es wirklich so, dass der Algorithmus sagte, jetzt ist Nvidia gelaufen, jetzt muss man raus, oder? Aber das Bauchgefühl von Mo war zum Glück besser. Wir haben dann reduziert wegen des Algorithmus, hätten wir nicht tun sollen.
Wir haben reduziert, aber ich verkaufe. Das ist ja alles, das alles sind ja keine Geheimnisse. Das alles haben wir diskutiert. Ihre Follower sollen ja davon profitieren. Ich habe dich unterbrochen.
Na, alles gut. Also da waren wir uns nicht einer Meinung, oder? Weil ich habe mehr an den Algorithmus geglaubt und der Mo mehr an seine Intuition.
Und beim DAX waren wir auch vor einem Jahr auch einmal nicht so meiner Meinung. Ich muss dazu vielleicht sagen, eine Sache nur, dass man mich
wirklich. Was war da der Dissens vielleicht ganz kurz beim DAX?
Dass du niemals, ich meine, wenn man die Kurse berechnen könnte, wenn wir bei uns hinsetzen und sagen, guck mal, der Algorithmus sagt das und die Nvidia stärkt jetzt auf 2,40. Dann lege ich eine Order bei 2,39,90 rein, wir legen und sehen und gehen auf die Yacht wieder. Das ist Trugschluss. Behavioral Finance ist kein. Ich sage das zum 1000. Mal und ich werde es noch 1000 Mal wiederholen. Behavioral Finance ist kein Persilschein zum Geld drucken. Behavioral Finance ist ein Leitfaden. Man lernt sich besser kennen, man versucht Fehler zu vermeiden, das Wichtigste, und man versucht möglichst viel, möglichst wenig falsch zu machen. Mhm. Das ist der Kernpunkt dieser Lehre. Das ist nicht Kauf da, Verkauf da. Wobei ich eins dazu sage, dass Thorsten tatsächlich jemand ist, der wie auch immer aber tatsächlich etwas macht, was ich mit keinem Kunden machen würde. Er timet den Markt. Das ist etwas, was auch gegen meine, da sind wir komplett anderer Meinung, dass ich persönlich sage, es ist nicht möglich. Er tut es. Und mit einem wirklich, wirklich guter Outperformance.
Ich bin halt von der Ausbildung her Volkswirt.
Mhm. Ja, und Volkswirte, also wir reden vom DAX, Entschuldigung, wir reden vom DAX.
Volkswirte haben keine Ahnung von Einzeltiteln, oder? Aber die haben makroökonomisches Gespür, würde ich mal sagen. Und ja, seit 81 time ich den DAX und im Durchschnitt geht's gut.
Ja, es geht sogar beeindruckend gut.
Ja. Ja, wirklich. Aber die meisten Ökonomen, oder die meisten, sagen wir einige, weil man denkt ja mal, Ökonomen, der hat Ahnung, der kann das alles rauf und runter. Viele Ökonomen, habe ich den Eindruck, sind oft, wie sie es vorher beschrieben haben, die schauen jetzt hier drauf, sagen, ah ja, die Bewertung ist ja ein bisschen drüber, dann verkaufe ich lieber. Warum sind viele Ökonomen keine guten Investoren? Oder sagen wir einige? Also,
weil ihnen diese Erkenntnisse fehlen, oder? Mhm. Nicht, dass die Erkenntnisse geheim wären. Jeder kann das lesen.
Wir linken das Buch natürlich auch gerne mal unter dem Video.
Das ist gegen deren Ideologie, sage ich mal. Oder? Die Standardideologie der Ökonomie ist die Effizienzmarkthypothese. Und man kann nichts machen, oder? Mhm. Und das bedeutet, die investieren indexnah, was nicht schlecht ist. Ich hatte letztens Kundendaten, 143.000 Kunden von einem großen Schweizer Internetbroker und die sind 7% im Durchschnitt pro Jahr hinter dem Markt, oder? Wenn ich dann Ökonom bin und sage, ich mache einen Index, bin ich schon wieder besser, oder? Aber das Tolle an der Behavioral Finance ist, wenn man diese Fehler vermeidet und auch ab und zu mal sieht, wo der Markt wegen der Irrationalität der anderen einen Fehler macht, dann kann man eben doch, wie in der Zusammenarbeit mit dem Mo, ein bisschen über dem Markt schwimmen. Also nicht riesig, oder? Aber im langjährigen Durchschnitt kriegt man dann doch mal 1-2% mehr.
Ja. Vielleicht kurz zum Algorithmus, weil damit sicherlich heute auch neue Zuschauer, das ist ja auch nicht ganz unkompliziert. Wie packt man jetzt die Behavioral Finance oder die Prospekttheorie, wie packt man die in diesen Algorithmus, über den wir heute auch schon gesprochen haben?
Also Kahneman und Tversky haben ihre Prospekttheorie, die ist ja nicht von mir, mathematisch aufgeschrieben. Leider nicht so, dass man die vernünftig benutzen konnte. Dann habe ich mit Enrico noch einen Aufsatz geschrieben, Making Prospect Theory Fit for Finance. Also wie schaffe ich es, die Prospekttheorie mathematisch so hinzuschreiben, dass man tatsächlich der Portfolioallokation nicht machen kann. Und dann rechnen wir eben aus den Daten die richtige Portfolioallokation heraus, die man jetzt haben müsste als Sicht der Prospekttheorie. Und das scheint gut zu klappen. Also Enrico rechnet jeweils auch immer eine Benchmark-Analyse. Also was wäre, wenn wir uns einfach blind auf den Algorithmus verlassen hätten? Das wäre auch ein bisschen besser als der Markt. Also das ist, ja, ist erstaunlich, weil die Grundtatsachen, Verlusterversion und Übertreibung kleiner Wahrscheinlichkeiten und so, die scheinen auch im Markt am Ende wieder wichtig zu sein.
Für mich die beeindruckendste Grafik, die ich seit Jahren gesehen habe, die beeindruckendste Grafik ist, wenn man sich die können wir gerne einblenden, wenn Sie möchten, dann
gerne.
Natürlich. Das ist die Normalverteilung der S&P 500 Renditen im letzten Jahrhundert und dagegen die Gewichtung durch die Prospekttheorie. Dadurch, dass die Verluste ja, wenn in einem Jahr beispielsweise die Märkte 18% verlieren, dann ist es in der Normalverteilung ersichtlich. Aber diese 18% werden gefühlt als 30% und das verzerrt das komplette Bild. Und wenn man sich das anschaut, das ist für mich das Beeindruckendste. Und der Algorithmus benutzt die gewichteten Daten, die wir gewichten, die der Enrico ist Professor an der Uni St. Gallen für Mathematik und er gewichtet es genau mit dieser Prospekttheorie und benutzt diese Daten zur Analyse. Und das ist das wirklich Einmalige an diesem Algorithmus.
Dann kommen wir doch jetzt mal Butter bei die Fische. Wenn wir jetzt die Erkenntnisse zusammennehmen, auch gerne Bauchgefühl, was aktuell passiert, Behavioral Finance, Algorithmus, wo stehen wir dann? Herr Hens hat ja vorher schon gesagt, die Kurse, wir haben noch keinen irrationalen Überschwang, also die Kurse können Sie nochmal verdoppeln.
Nochmal was aus meinem Buch zu zitieren, oder? Im Moment leiden alle an einem sogenannten Representativeness Bias. Representativeness Bias heißt, dass man aufgrund von zu wenig Informationen sagt, zwei Dinge sind gleich. Und jetzt schauen alle zurück auf die sogenannte Dotcom-Blase und jetzt sagen alle, die KI-Blase sei wie die Dotcom-Blase. Ja, klar, es gibt zwei, drei Dinge, die sind ähnlich. Es geht wieder um Technologie. Die Bewertungen sind hoch. Aber das ist ja nicht alles, oder? Representativeness Bias heißt, man blendet viele andere wichtige Informationen aus. Zum Beispiel, dass damals die Bewertungen wirklich doppelt so hoch waren, dass damals überhaupt keine Gewinne waren. Bei vielen Firmen PE-Ratio, Preis durch Gewinn war unendlich. Es gab keine Gewinne. Mhm. Nvidia macht tolle Zahlen, hat den Markt wieder überrascht und so weiter. Außer, was total wichtig ist, was auch vergessen geht, damals wurden die Firmen finanziert durch Fremdkapital und jetzt werden sie finanziert durch die erste Generation der Tech-Firmen. Also die Amazon und Google und so, oder? Die sind cash-rich und die investieren jetzt dort. Das heißt auch vom Markt insgesamt her stabiler. Leider ist es so, die Leute wollen es nicht hören. Letztens war das Schweizer Fernsehen bei mir. Da fragte die Journalistin, haben wir eine KI-Blase? Ich meinte, ja, nicht wirklich. Ist das schlimm? Ich meinte, nein, gar nicht. Da haben sie es nicht gezeigt. Ja, weil die Medien, die wollen jetzt Panikmache. Die wollen sagen, ja, schau her, das ist dasselbe Problem wie Ende der 90er. Und dann gab es 3 Jahre tatsächlich schlechte Aktienmärkte. Aber wir sind noch nicht oben, oder?
Also ich hab aber gesagt, ist es dann eigentlich schon eine Blase? Ab wann beginnt eine Blase? Also das könnte man ja sagen, eine kleine Blase, das ist der Anfang der Blase. Oder wie?
Wir haben eine Bewertung, Forward PEs, die über dem Durchschnitt sind, oder? Mhm. Die Ökonomen steigen da aus, aber es ist doch keine Blase. Eine Blase ist, wenn die Bewertungen doppelt so hoch sind wie jetzt oder wenn es wirklich ökonomisch keine Szenarien gibt, dass das noch irgendwie verdient werden könnte. PE heißt ja, wie viel Mal muss ich noch Gewinne machen, um die aktuellen Kurse wieder reinzuholen? Und wenn ich, wie damals Ende der 90er, Kurs-Gewinn-Verhältnis von 50 oder 60 Jahre, dann müsste ich 50 oder 60 Jahre Gewinne haben, damit ich die aktuellen Kurse hineinhole. Und dann hat man mal ausgerechnet damals, hat gesehen, nee, das kann gar nicht stimmen. Und dann war so wie des Kaisers neue Kleider, oder? Irgendein kleines Kind hat gesagt, du bist ja eigentlich nackt, und dann brach alles zusammen. Das ist die Nadel, die am Ende die Blase
kann platzen. Eigentlich eine Blase platzen, wenn alle, Sie haben es gerade schon erklärt, wir hören jeden Tag .com, KI-Blase, die KI-Blase platzt. Kann eine Blase überhaupt platzen? Jetzt nehmen wir mal die schwarzen Schwäne außen vor, dass ganz was Schlimmes passiert. Aber platzt eine Blase einfach nur so, weil alle drüber reden oder weil viele darauf warnen?
Da gibt es Rückschläge, oder? Wie auch vor kurzem. Da gab es dann gerade einen 10% Rückschlag, aber dann erholt es sich wieder.
Genau. Skepsis ist ja viel drin. Kann zum Beispiel Oracle wurde jetzt abgestraft, Broadcom wurde abgestraft. Bei Nvidia hat man gemerkt, vor den Zahlen war sehr viel. Eigentlich gefühlt haben die Anleger die Hosen voll. Sentiment-Umfragen waren eigentlich immer mehr Bären. Kann auch zusätzlich noch eine Blase überhaupt platzen, wenn...
Sie nehmen mir ausnahmsweise die Worte aus dem Mund. Das ist genau. Ich wollte genau diese Frage beantworten,
vorbereitet
noch bevor Sie sie gestellt haben. Es gab doch eine Korrektur. Ich sag das mal etwas übertrieben oder nicht übertrieben. Schauen wir uns mal Strategy an. MicroStrategy, ja. Strategy. Die war bei 470, 400 Intraday, fast bei $500 in der Spitze. Jetzt ist sie bei 170. Also nahezu 70% pulverisiert. Genau das Gleiche. Wir reden über die bestimmte Ethereum Miner und all diese Titel. Die hat's komplett verblasen. Das haben wir schon besprochen. Die hat's komplett zerlegt. Warum hat's die zerlegt? Weil es nichts anderes ist als eine gehebelte Krypto. Ja, wo kommt denn das Income her? So. Und dann kommen wir zu den Titeln, wo genau, wie der Thorsten sagt, wo man die Spreu vom Weizen unterscheiden muss. Und wir müssen doch den Investoren ein riesen Kränzchen winden, oder? Im Jahre 1630 hat man Tulpen gekauft. Wie viele von diesen Tulpen sind bis heute übrig geblieben und haben Leute zu Millionären gemacht? Wie viele? Sagen Sie es mir. Null.
Null.
Okay. Dann gehen wir weiter über die Eisenbahn. Dann gehen wir weiter über die Erfindung des Automobils, über den Computer. Wer ist übrig geblieben nach dieser Blase in den 80ern? Wer ist übrig geblieben? Microsoft und IBM. Mhm. Intel. Okay.
Und jetzt gehen wir. Oracle gibt's ja auch.
Oracle. Und jetzt gehen wir in die Dotcom-Blase. Wer ist denn da übrig geblieben?
Also Oracle meine ich jetzt von der Dotcom.
Ja, ja. Wer ist denn da übrig geblieben? Die gesamten Magnificent Seven basieren auf dieser Entwicklung. Dann ist es Apple, dann ist es damals Google, Alphabet, das war Yahoo. Alles Konzerne, die aufgekauft wurden. Dann sprechen wir dann über die Geburtsstätte von Netflix und so weiter und so weiter. Das heißt, eine ganze Menge ist geblieben. Mhm. Und jetzt ist wieder ein Stück vorher. Das heißt, die Anleger haben sehr, sehr wohl dazu gelernt. Von einer Tulpenblase, wobei ich sie kenne da meine Meinung. Sie können nicht sagen, das waren alles Idioten, die ein Haus für eine Zwiebel verkauft haben. Aber sie haben es getan. Und wenn die Leute ja ein Haus gekauft haben, müssen sie ja das Geld ja auch verdient haben. Aber da ist das Vermögen vernichtet worden. In der Dotcom-Blase ist schon, in der Computer sind schon welche übrig geblieben. Weniger Leichen am Straßenrand. Und in der Dotcom-Blase noch weniger Leichen am Straßenrand. Aber sie bleiben. Und jetzt werden wieder Leichen am Straßenrand übrig bleiben. Sie wissen nicht welche. Ich weiß nicht welche. Aber wie der Thorsten sagt, und da bin ich voll absolut dieser Meinung, der Mensch entwickelt sich, der Mensch lernt dazu und wir wissen nicht, wo ist unten und wo ist oben. Kein Mensch wird es hier wissen. Aber ich bin auch absolut der Meinung, wir sind in vielen Dingen einer Meinung, das muss man ja wirklich sagen, weil wir einfach die Dinge ähnlich sehen.
Wäre auch komisch,
aber es gibt auch Dinge, wo wir komplett konträr sind, selbstverständlich. Aber das ist es, wo ich ganz klar sage, wir hatten da so einen Fall mit der Definition von unten und oben, aber wir sind noch nicht oben.
Also 2026 kann ein gutes Börsenjahr werden, beziehungsweise jetzt nicht, man sollte jetzt nicht panisch verkaufen, weil man jetzt überall hört von irgendwelchen KI-Blasen.
Nein, weil das ist der Representativeness Bias, oder? Falsche Zuordnung zur Dotcom-Blase aufgrund von einigen Charakteristika, aber nicht genügend.
Muss eigentlich eine Blase zwangsläufig immer platzen?
Ja.
Ja, muss sie.
Die letzte Stufe ist ja die kritische Phase, wo nur noch diejenigen drin sind, die gekauft haben, weil sie gehofft haben, sie finden größeren Idioten, an denen es weiterverkaufen können, wie Bitcoin, oder? Mhm. Das ist die kritische Phase. Und irgendwann gibt es dann keine Rendite mehr. Und die Leute sagen ja, Augenblick, wofür habe ich das Zeug jetzt eigentlich? Wer kauft mir das jetzt noch ab?
Und das ist meistens das hektische.
Genau, dann gibt es keinen mehr, oder? Die Rationalen haben gesagt, ja, ich bin sowieso nicht dabei. Und die anderen, die finden keinen mehr, das kauft. Und dann kehrt es wieder. Und dann ist wichtig, oder? Die sogenannten Value-Investoren kommen dann ins Spiel. Die haben 30% Cash gehalten und die fegen die Scherben dann wieder zusammen.
Gibt's eigentlich wirklich so einen, wie so einen Ablaufplan? Sie haben gerade gesagt, ja, genau. Die Phase, wie sieht der ganz grob aus?
Also, am Anfang gibt es eine Auslenkung, so heißt es, oder? Mhm. Am Anfang gibt es schon einen Grund. Es ist nicht irrational, dass KI vielleicht ein gutes Businessmodell wird. Und am Anfang gibt es einen Grund. Aber dann kommen viele hinein, die sehen, die Kurse steigen, ich habe keine Ahnung warum, aber da steigt was, da steige ich mal ein. Mhm. Und dann gehen die Bewertungen weg von dem, was ökonomisch noch sinnvoll ist. Und dann kommen eben all die hinein, die schnell reich werden wollen, die mit Leverage spekulieren. Dann haben wir diese irrationale Übertreibung, wo wir noch nicht sind bei der KI-Blase, aber vielleicht in ein, zwei Jahren. Und dann kommt diese kritische Phase. Und dann, wie ich erzählt habe, gibt es keine größeren Idioten mehr, die einsteigen, und dann bricht's. Und dann ist auch nicht so.
Schnell, oder?
Dann geht sehr schnell.
Wie eine Welle.
Aber dann ist auch nicht so, dass man auf dem Boden bleibt, sondern man bricht durch den Boden durch. Ja? Durch die Dynamik der Märkte gibt es dann krasse Unterbewertungen. Ja? Weil die Institutionellen müssen dann auf einmal verkaufen. Die Schweizer Pensionskassen werden reguliert nach dem sogenannten Deckungsgrad, wenn der unter 90 läuft. Egal, ob die Märkte attraktiv sind, ja oder nein, die müssen verkaufen. Das gibt so einen großen Verkaufsschub, dass man dann wirklich preiswert kaufen kann. Und da sind dann eben die sogenannten Value-Investoren. Darauf warten die, oder? Die sind wie die Spinne im Netz, die ganze Zeit nur da rumsitzt. Sie warten auf die Fliege, die kommt. Und das ist dann deren große Zeit. Da hat der Buffett Swiss Re gerettet zum Beispiel. Hat einen Kredit gegeben, mehrere Milliarden zu 20% und solche Dinge. Da sind dann die Value-Investoren, die sagen, so, jetzt ist Disneyland. Jetzt kehre ich die
Scherben. Süßwarenladen dann.
Ja, genau.
Rabattierten Preis.
Ja. Ja? Erinnern wir uns ein paar Jahre zurück, Ausbruch Corona. Wir reden jetzt nicht über Jahrzehnte. Ein paar Jahre zurück. Wissen Sie, wo das Öl, was das Öl gekostet hat? Können Sie sich nur daran erinnern?
Der war immer negativ.
Genau. Ja, aber wie negativ? Ja. Sie mussten, bitte jetzt, ne, Ihre Follower, aber Sie mussten 50, 60, 70 Dollar jemandem, das ist der Preis, der jetzt bezahlt wird, mussten Sie einem Investoren bezahlen. Bezahlen, damit der ihnen das Öl abnimmt, weil die Tanker da in der Schlange gestanden sind. Ja, heute sagt man, wie dumm. Wie kann denn Öl gratis sein? Hätte ich mir da,
hätte ich mir da
ein paar Optionsscheinchen gekauft mit einer längeren Laufzeit, aber ist man Multimillionär. Aber man tut's in dem Moment nicht. Und das ist jetzt die Frage, die Sie mir vorhin gestellt haben. Mhm. Wo ist unten, wo ist oben? Das ist die Frage, die der Börsengott uns allen auferlegt hat. Und diese Frage werden wir nie beantworten können. Und das ist aber auch das Faszinierende an der Börse, weil sich zwei Leute treffen, die das Gegenteiligste wollen, was es überhaupt geben kann. Der eine will kaufen, der andere will verkaufen. Komplett unterschiedlicher oder konträrer können diese Interessen nicht sein. Ja, ist das denn nicht faszinierend? Und sie finden einen Kompromiss und es findet ein Deal statt. Und das ist für mich das Faszinierendste an der Lehre Behavioral Finance, dass man weiß, dass man psychologisch komplett auseinanderliegt und trotzdem gibt es eine Einigung. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt sind diese brutal vielen Parallelen im Leben. Ich weiß auch nicht, wann geht's rauf, wann geht's runter. Wie man im Leben Entscheidungen trifft, gibt es unglaublich viele Parallelen zu den Investmententscheidungen. Und das fasziniert mich von Anfang an.
Das stimmt. Behavioral Finance ist quasi die Anwendung von Behavioral Economics, oder? Und das ist eine Anwendung von Psychologie. Und das betrifft das gesamte Leben.
Genau.
Wann, die Frage stellen sich jetzt, glaube ich, einige Zuschauer, wann weiß ich denn, dass sozusagen diese Endstufe erreicht ist? Gibt es vielleicht Anzeichen? Gerne werden ja IPOs genannt. Da sind jetzt auch schon einige im Gespräch. Das könnte ja nächstes Jahr schon Fahrt aufnehmen. Also was sind so Anzeichen, dass wir uns da reinbewegen? Und wann weiß ich, erste Frage, aber ich schicke die zweite gleich hinterher, dass es kippt? Weil ich glaube, manche hatten in den letzten Wochen schon das Gefühl, nach den Nvidia-Zahlen, erst geht's hoch, dann Nasdaq auf einmal klack, 3% im Minus, aber das war's ja nicht. Das hat sich aber schon vielleicht in dem Moment so angefühlt. Wann weiß ich denn, gut, wenn ich 30% dann runtergefallen bin, dann weiß ich es natürlich, aber gibt's vielleicht gewisse Parameter, extrem hohe Volumina, Vola, was weiß ich, gibt's da was, wo man
so ein bisschen... Der Praktiker. Und dann der Chef. Irgendwann wird es eine Korrektur geben von 10-15%.
Mhm.
Und dann kommen die ersten nicht mehr zurück. Okay? Dann wird es eine zweite...
Weil sie denken, dass es das quasi...
Das hatten wir bis jetzt noch nicht.
Ja,
das hatten wir das bis jetzt noch nicht. Doch hatten wir mit den Krypto.
Ja, gut, ja.
Nein, nicht, ja gut.
Ja, gut, aber trotzdem.
Ja, gut, nein, aber nicht ja gut.
Das hat ja zumindest der normale Anleger jetzt nicht unbedingt.
Ich rede nicht von den Kryptowährungen, ich rede von den Kryptoaktien.
Ja, aber die hat ja auch nicht jeder.
Natürlich, aber es ist ein Bestandteil der Entwicklung.
Klar.
So, ja. Und das war diese erste kleine vorsichtige Welle. Jetzt hatten wir genau, wie der Thorsten sagt, eine Korrektur vor ein paar Wochen und wir hatten ein Comeback. Aber trotzdem nicht mehr so hoch.
Mhm.
Broadcom ist ziemlich noch weit oben, aber gehen wir nach Micron Technology, gehen wir die mal durch, gehen wir Nvidia durch, gehen wir auch, gut, Netflix ist belastet worden, jetzt zum Beispiel durch den Bieterstreit und so Dinge. Und dann fängt das an, so ein bisschen zu holpern. So, und jetzt fällt dem Nasdaq immer noch 3-5% zum Allzeithoch, irgendwie so etwas. Das sind so die ersten Vorboten dessen, was aber problemlos, wie Thorsten sagt, 1-2 Jahre weitergehen kann. Aber irgendwann kommen die Kleineren, die nicht überzeugen vom Cashflow her, gehen unter die Räder und das ist dann der Beginn. Wann es dann knallt, und es knallt meistens doch mit einem Anlass.
Mhm.
Es braucht eine Nadel. Ja, und das ist, der Thorsten hat das schon zigmal geschrieben.
Die Nadel quasi, die dann.
Es braucht diese Nadel, weil anschließend wird man es immer erklären können.
Mhm.
Aber wenn es passiert, dass das, wie ich meinte mit dem Kunden, dass ich sage, ja, wenn es passiert, dann beschützen wir sie. Völliger Bullshit. Die Depot, die Struktur des Depots, was der Kunde ertragen kann, was der Kunde bereit ist, an Volatilität zu ertragen, welche Benchmark er wählt. Das ist das, was ihn schützt langfristig.
Ja, das
aber nicht, aber nicht.
Wir reden zu viel über die KI-Blase für den Kunde.
Ja, ja.
Darf das nicht 100% des Portfolios sein, oder? Er muss im Kern was Stabiles haben. Und dann kann er natürlich solche Themen spielen, aber kann nicht 100% KI spielen, oder? Das wäre Harakiri. Das kann man auf ganz kurze Sicht machen, wie wir beim Finanz- und Wirtschaft-Börsenspiel, oder? Aber das kannst du nicht auf lange Sicht machen. Auf lange Sicht musst du stabile Dividendentitel haben und solche Dinge, um das Portfolio ertragreich zu machen. Und worüber wir reden, das sind so die, ja, glamourösen Satelliten, oder? Aber da ist nicht das Wesen des Investierens. Das Wesen ist, wie Mo gesagt hat, den Kunden zu verstehen und eine Allokation zu machen, die für ihn eine stabile Grundbasis liefert, ne?
Wie schlägt man eigentlich heutzutage noch den Markt? Weil eigentlich haben wir gelernt, das geht nur durch Ineffizienzen. Früher war das ja logisch, da war es ja viel schwerer, an Informationen zu kommen. Da hat es sich ja noch gelohnt, wenn ich mich jetzt hingesetzt habe, habe Bilanzen studiert. Da war es ja wirklich noch in den vielleicht 60er, 70er, 80er Jahren ohne Internet möglich. Wirklich, ja, finde ich vielleicht was. Heutzutage ist ja eigentlich alles innerhalb von wenigen Sekunden, weiß jeder eigentlich das, theoretisch alles.
Das ist jetzt eine Frage, die hätte ein Professor aus St. Gallen stellen können. Weil in der Frage schwingt mit, dass alle wesentlichen Informationen jederzeit im Kurs sind, oder? Ja, aber das ist ja nicht das Einzige. John De Keynes hat gesagt, Layer 1 ist, die wesentlichen Informationen sind im Kurs. Layer 2 ist, ich muss wissen, ob die anderen wissen, dass die Informationen im Kurs sind, oder? Das kommt Layer 3, dass ich nicht weiß, dass der andere schon weiß, dass ich weiß und solche Dinge. Diese sogenannten Higher Order Beliefs. Und das ist genau das, was die Behavioral Finance beschreibt. Also für mich ist ja nicht nur wichtig, was ist der Wert, sondern für mich ist auch wichtig, was denken die anderen, was jetzt der Wert ist, oder?
Mhm.
Und wenn ich ein bisschen im Investieren heißt ja nicht, ich muss ein Rechenkalkül lösen, sondern es ist eine soziale Interaktion. Und wenn ich begreife, wie die durchschnittliche Dummheit der anderen ist, dann weiß ich, aha, jetzt laufen sie alle weg oder es laufen alle dahin und so, dann kann ich eben eine Überrendite erzielen.
Was denkt denn gerade die Mehrheit? Also man hat ja das Gefühl, irgendwie so ein bisschen, dass die Luft raus, also eigentlich so ein bisschen, seit es keine Probleme mehr so richtig gibt, hat man das Gefühl, geht irgendwie nicht mehr so viel. Diese Wall of Worry hat uns ja 2025 lange nach oben getragen. Was lernen wir aus diesem 2025?
Sagen Sie mir bei jedem Interview, das fragen Sie jedes Mal fragen Sie genau das gleiche.
Was wir aus 2025
lernen? Dass die Luft draußen ist. Was soll jetzt noch passieren? Und da muss ich wieder antworten, hätten wir vor 125 Jahren, als der Dow Jones geboren wurde, dieses Interview, nein, so 150 mittlerweile.
Ich frage das, was sich die Leute zu Hause auch fragen.
Ja, aber dann müssen Sie den Leuten zu Hause auch sagen, dass die Börse nicht aus Wochen besteht, nicht aus Monaten, nicht aus Jahren, sondern
dafür sind ja
ein Prozess. Ein Prozess. Und ich habe ihn vor 150 Jahren, gab es ja immer wieder Impulse. Es muss ja nicht immer irgendwas, es muss ja nicht irgendwie ein Vulkan oder eine Katastrophe sein, damit die Märkte abstürzen und dann wieder. Ich kann noch nicht 7 Jahre mein Geld sitzen. Jetzt hatten wir natürlich in letzter Zeit zugegeben, viele viele prägnante Ereignisse. Wir hatten Ukraine, wir hatten Corona. Und der Mensch vergisst so schnell. Das ist gerade mal 5 Jahre her, seitdem sich die Märkte halbiert haben. Man muss sich das vorstellen. Halbiert. Aber was die Menschen gelernt haben, es gibt Retter, die Notenbanken. Und das sind die, die das Netz bilden, wo man meint, jetzt gibt's gratis Tee an der Börse. Nein, gibt es nicht. Den gibt's beim Thorsten, aber nicht an der Börse. Da gibt's nichts gratis. Nichts gratis. Aber ich muss nicht immer Impulse und Thriller haben, damit wir sagen, jetzt steigen die Märkte.
Aber wie können wir vielleicht das Jahr, Börsenjahr 2025 zusammenfassen, beziehungsweise, Sie haben heute schon einige Denkfehler angesprochen. Gibt's so vielleicht Muster, die man 2025 sehr schön erkannt hat?
Also erstmal war 25 das erste Jahr in der zweiten Periode von Trump, oder? Haben wir jetzt alle schon vergessen, dass es erst ein Jahr ist. Okay. Und der hat wirklich brutal.
Länger an, ne?
Ja, genau. Hat wirklich brutal seine Ideologie durchgezogen, hat begonnen, die Zölle hochzuknallen, den sogenannten Liberation Day, oder? Und dann hat er wieder ein bisschen zurückgenommen und diesen, das, also lange Zeit wurden die Märkte getrieben vom Trump. Also die Schweiz hatte zwischendurch 39%, oder? Bis sie dann eine Rolex-Uhr und einen Goldbarren gefunden haben und solche Dinge. Also, nein, das war brutal, oder?
Da hätte man auch früher drauf kommen können, ihnen eine Rolex zu schenken. Dann wäre das ein bisschen einfacher gegangen.
Nein, der Trump hat die Märkte geprägt am Anfang, oder? Mit der Zeit haben die Märkte begriffen, dass auch er nicht alles so heiß ist, wie es gekocht wird, oder? Dass er immer wieder dann doch zurückkrebst und so weiter und so. Und dann kamen wieder andere Themen im Vordergrund, jetzt KI, oder? Also KI war kein Thema Anfang des Jahres, oder? Da war Trump das wesentliche Thema. Aber jetzt, die restliche Zeit des Marktes, war dann wieder das KI-Thema. Und das ist ja auch richtig. Also wenn man schaut, Amerika ist in vielen Sektoren in der Rezession. Also Manufacturing und die Retail Consumption und solche Dinge, oder? Es ist alles eine Rezession wegen Trump, weil er diese Zölle hochgeknallt hat, weil die nicht preiswert die Chinesen Produkte einkaufen können und solche Dinge. Und was Amerika und die Indizes jetzt getrieben hat, war eben dieser Technologiesektor. Das war das Thema dann im zweiten Teil des Jahres. Dann vor 3-4 Wochen dachten alle, jetzt ist es geplatzt, oder weil es mal eine Korrektur gab. Ich habe gesagt, nein, das war eben nur eine Korrektur, nicht der Anfang vom Ende. Und das nächste Thema, ja, 2026 hoffe ich, ist mal Ende vom Ukraine-Krieg gebucht. Und dann wird vielleicht der Goldpreis sich reduzieren, oder? Wenn man schaut, seit dem Ukraine-Krieg, buff, ist der Goldpreis verdoppelt, verdreifacht. Vielleicht ist das dann wieder ein großes Thema, dass mal solche positiven Dinge in den Markt.
Ist das diese typische Verfügbarkeitsheuristik, so das, was gerade sehr präsent ist, dass ich darauf eigentlich alle Entscheidungen basiere?
Ja. Jein. Verfügbarkeitsheuristik ist, wenn Sie Raketen sehen, denken Sie an Ukraine, oder wenn Sie der Truthahn, der nicht sieht, dass Thanksgiving kommt, das sind die Dinge, das hat nur andere Faktoren. Oder googeln Sie mal Silber, googeln Sie mal Gold, haben Sie Millionen von Treffern, googeln Sie mal Palladium, viel weniger. Gold war schon in der Bibel präsent. Das ist das, meine die Omnipräsenz, das, was der Thorsten gesagt hat, dass man aus einem Sachverhalten andere, viel einfacher. Wir entscheiden uns für Dinge, wie ich das gesagt habe, im Leben wie auch an der Börse, die für unser Hirn ist ein Boulevardjournalist. Wir entscheiden uns für die Dinge, die am einfachsten für uns verfügbar sind. Und dann ist es klar. Ich habe Sie ja schon mal gefragt, waren Sie verliebt? Ja, war ich verliebt. Ja, am Anfang ist alles rosarot. Irgendwann ist es das nicht. Aber in dem Moment denken Sie, nein, das ist wunderschön und das ist auch so. Aber für mich ist das Jahr 26 unterscheidet sich in einem Ding massiv von anderen.
Und also jetzt das kommende?
Massiv, nein, das 25, Entschuldigung. Massiv. Ich lag sehr viel richtig, ich lag auch sehr viel falsch. Na, so viel nicht, aber es gab Punkte, da lag ich falsch. Wir hatten Corona, wir hatten Ukraine. Wir hatten das erste Jahr, wo tatsächlich auch so betrachtet nichts los war. Nichts. Moment, lass mich ausreden. Mhm. Nichts los war. Damit meine ich keine Katastrophe, nichts da. Dann kam Trump. Und ich weiß, das ist der zweite Punkt, wo wir sehr, sehr auseinander divergieren. Der Thorsten ist sehr, sehr anti-Trump. Ich bin nicht pro-Trump, aber ich sage, es gibt Dinge, die wären ohne ihn nicht in Fahrt gekommen. Mhm. Ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man da ein bisschen anders denkt. So, aber jetzt haben Sie gefragt, was soll denn jetzt noch passieren? Wo soll die Impulse herkommen? Der Markt braucht Impulse und wenn es keine gibt, sucht er sich die. Und das ist genau das, was jetzt passiert ist. Am Freitag sagte Trump, ich gebe nochmal 100% extra Zölle für die Chinesen. Und übers Wochenende knallte da 1000 Punkte runter. So, und dann sagt er Sonntagabend, 5 Stunden bevor die Futures öffnen. Ach nee, das ist, können wir noch verschieben. Und die Märkte knallen 500 Punkte nach oben. Der Markt sucht sich die Kicks. Der Markt ist wie ein Junkie. Er sucht sich diese Kicks. Zinsen. Dann sind die Zinsen vom Tisch. Dann kommt Zoll. Dann ist das vom Tisch. Wobei die Schweizer Investoren sehr gut und klug gehandelt haben. Wir haben 39% Zollbelastung gehabt. Das ist jetzt, der Deal ist jetzt über die Bühne. Und wir haben eine nicht existente Inflation in der Schweiz. Eine nicht existente Inflation. Und da muss man schon sagen, da ist schon die Schweiz ein privilegiertes Inselchen, ja, was das angeht.
Und ein ausgeglichenes Budget.
Von einem ausgeglichenes Budget.
Ja, genau. Völlig richtig. Man hört ja gerne, der Markt will nach oben. Sie haben das gerade schön beschrieben. Man kann das ja so sehen. Also erst war Trump ja, als es ja viel Unsicherheit gab mit dem Liberation Day, da hieß es ja, da haben mich ja auch Leute angerufen, die wirklich auch dick im Geschäft sind, die dann, was machen wir jetzt? Die fahren alles gegen die Wand, die ganze Weltwirtschaft. Und dann irgendwann ist es gekippt in, Trump braucht ja nur einen
Tweet. Das machen. Ist der Availability Bias. Genau das ist der Availability Bias.
Aber auch so, dass ich quasi was Negatives in was Positives drehe. Oder bei den Zinsen ist es ja auch so, wenn der Arbeitsmarkt gut ist, dann, die Wirtschaft ist ja nicht so schlecht. Wenn er schlecht ist, ist auch gut, weil dann fallen die Zinsen. Ist das, erkennt man daran, dass der Markt nach oben will? Das ist ja auch so ein blöder Spruch eigentlich, aber.
Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig, ne?
Seit 500 Jahren gibt's den Markt, oder?
Genau.
Und das 500 Jahren im Durchschnitt 7% nach oben pro Jahr, oder? Also diese Tendenz, die gibt's.
Nichts anderes. Jetzt werde ich wieder wahrscheinlich auf Kritik stoßen, aber über diesen Zeitraum, nichts anderes hat diese Performance gebracht. Nichts. Und das Gold schlägt auch erst seit 2 Jahren.
Also bei Obligationen, wenn man langfristig schaut, da gab's auch immer wieder Ausfälle, Totalausfälle, oder?
Ja.
Deutschland hat 2-3 Mal Totalausfall gehabt, Österreich und so, oder?
Argentinien,
oder? Also Obligationen kurzfristig, okay, ja, ist stabiler, aber langfristig, wenn Österreich eine 100-jährige Staatsanleihe herausgibt, dann bin ich nicht sicher, dass sie jeweils zurückkommt.
Wie spielt das eigentlich an den Märkten? Wir kennen ja diesen Klassiker, der Mensch ist ja irrational und hat ja viel mehr Angst vor Sachen, die eigentlich gar nicht gefährlich sind, zum Beispiel vom Blitz erschlagen zu werden oder mit dem Flugzeug abzustürzen, wo wir eigentlich wissen, das passiert normalerweise nicht. Viel gefährlicher eigentlich eine Treppe zu steigen oder Auto zu fahren oder irgendwas anderes zu machen, eine Wahrscheinlichkeit oder in der Dusche auszurutschen. Man hat ja auch oft das Gefühl, die Märkte oder die Anleger oder die Medien natürlich auch beschäftigen sich immer mit diesen Katastrophenszenarien, immer mit diesen offensichtlichen Dingen. Das wird ja oft total überschätzt oder auch ja so nach dem Motto, der Crash passiert jetzt aus diesem Grund. Und eigentlich alle Gründe, die man schon kennt, die sind ja eigentlich nie der Grund. Ist das eigentlich so dieser Kernschwachsinn, sage ich mal, dass man sich eigentlich den ganzen Tag kopfheiß redet und es kann eigentlich gar nicht passieren, wenn alle drüber reden? Oder kann es doch passieren?
Also die Medienschaffenden haben ja ein Problem, oder? Sie müssen ja jeweils erklären, was da geschieht. Und es gibt auch viele Schwankungen, die rein zufällig gekommen sind, wo es einfach keine Erklärung gibt, außer vielleicht irgendjemand hatte einen Liquiditätsbedarf oder sowas. Aber klar, als Medienschaffender muss man sagen, ja, das war der Grund. Aber erst langfristig sieht man, was tatsächlich die Märkte treibt. Und das ist die wirtschaftliche Entwicklung auf der einen Seite, die Risikoversion der Leute auf der anderen Seite. Ja, das sind die langfristigen Treiber.
Die Inflation,
genau, solche Dinge.
Japan wird ja auch gern so als das Versuchslabor, die Kernschmelze, die mögliche herangezogen. Sie waren ja vor kurzem noch vor Ort in Kyoto, sind da wirklich Insider. Wie groß ist denn dieses Japan-Risiko wirklich aus Ihrer Sicht? Die hohen Schulden und jetzt die steigenden Zinsen.
Die gehen mit 65 in Rente, wie in der Schweiz auch. In Deutschland ist es inzwischen höher, habe ich gehört. Gehen mit 65 in Rente und spielen mit 100 noch Fußball. Ja, und ja, wirklich. Und dann haben sie ein riesen Rentenproblem und finanzieren das auf Pump. Ja, wie Deutschland auch. Und das ist sehr bedauerlich, gerade für die jungen Leute. Ja, aber die Japaner sind nicht so wie die junge Union, dass sie dann dagegen aufmeckern, sondern die sind sehr ehrfürchtig vor dem Alter. Ja. Also die jungen Leute, die ertragen das dann. Und die Jungen sind sehr innovativ. Es gibt viele tolle KI-Firmen in Japan, die tolle Dinge machen und so. Aber leider, also sozialpolitisch würde ich sagen, ist es sehr tragisch da für die jungen Leute, weil die werden nie irgendeine ansprechende Pension kriegen, weil irgendwann spielen die mit 120 noch Fußball. Also das ist krass.
Aber wie gefährlich ist das Ganze für die Finanzmärkte?
Also was Japan fehlt, also ich bin so ein Anti-Trump-Typ, hat der Mo schon gesagt, was Japan fehlt, ist Immigration, oder?
Ja, daneben, da gibt es ja praktisch gar nicht, oder?
Nein, gar nicht. Aber daneben gibt es zum Beispiel Philippinen, oder? Da gibt es viele junge, dynamische Leute und so, die könnten das Problem auffangen. Und die Japaner, die denken von sich irgendwie, sie seien die besseren Asiaten und die wollen keine Immigration. Ne? Aber das könnte ökonomisch helfen. Oder man arbeitet ein bisschen länger. Also wenn man bis 100 Fußball spielen kann, kann man vielleicht auch bis 70 arbeiten. Aber das sind so Diskussionen, wenn ich das in Japan mit den Leuten erzähle, das sind so Tabuthemen. Also das ist schwierig.
Wie groß ist dieses Japan-Risiko? Das ist ja die große Frage, wie kommen die quasi aus dieser Schuldenfalle jemals raus? Wir wissen ja, dass die Japaner vielmehr selber die Schulden halten, was natürlich schon mal ein großer Vorteil ist. Trotzdem, es wird ja immer wieder den Leuten um die Ohren gehauen, über 240% oder
aber das schon 250. Das ist eine einfache Lösung, ne? Die habe ich schon lange gesagt, aber jeder Ökonom protestiert dann. Die Schuld des japanischen Staates ist bei der japanischen Zentralbank, oder? Die könnte man einfach streichen, oder? Können sagen so.
Aber warum machen sie das dann nicht?
Weil es dann angeblich Inflation gibt. Die wären ja froh, wenn wir Inflation hätten.
Ja, also. Gut, sie haben ja jetzt wieder ein bisschen welche, das ist ja jetzt auch kein Beinbruch, aber.
Genau. Wie viele Jahre haben sie Geschenke verteilt und so, damit sie irgendwie ein bisschen Inflation kriegen? Aber das ist aus Sicht des Bürgers von der linken Tasche in die rechte Tasche, oder? Ja, also.
Also wäre dieser Ausweg aus Ihrer Sicht eigentlich relativ einfach.
Genau, ja.
Es könnte theoretisch jede Notenbank machen. Der Thorsten hat vor einem halben Jahr gesagt, oder man war das vor einem Jahr gesagt, dass die japanische Notenbank mit die kreativste ist, weil sie es kann.
Die hat QE erfunden.
Die hat QE gefunden, ja. Genau. Aber warum? Genau. Weil sie es können. Genau. Das kann eine EZB nicht. Das kann auch eine SNB in der Schweiz. Der Schlegel wird das auch nicht tun. Der Herr Jordan hat es ja auch nicht getan.
Ist das dann auch immer so ein Märchen? Es wird ja gerne berichtet, so, wenn es eine Korrektur gibt oder eine kleine Korrektur, der Carry Trade, jetzt bricht alles zusammen, wie viel ist denn da dran an diesem berühmten Carry Trade? Den haben wir jetzt schon seit,
glaube ich, nicht hören.
Eineinhalb Jahren.
Kann ich nicht hören, es war kein Carry Trade, es war nichts. Es war
eine der vielen Begründungen, wenn einem sonst nichts mehr einfällt.
Ja, genau.
Also zur Erklärung vielleicht.
Der Carry Trade ist so alt, wie es verschiedene Währungen und Zinsen gibt.
Also sozusagen die Zinsen in Japan steigen. Früher hat man sich einfach billig Geld geliehen, oder Bitcoin.
Man muss ja nicht alles erklären, oder? Es ist. Nein, ich würde schon sagen, es ist vielleicht 30-40% einfach Zufall, weil irgendjemand Liquiditätsbedarf hat oder so, kauft er dann oder verkauft oder was auch immer. Aber die Journalisten, die müssen immer 100% erklären. Aber der Würfel fällt mal auf die 1, fällt mal auf die 6, oder? Es gibt auch viel Zufall.
Und noch was dazu, die Zeitpunkte. Stellen Sie sich mal vor, ich mache mit Ihnen jetzt mal ein Gedankenspiel, ja? Es gibt eine Firma XY und es gibt einen Menschen, der hat die Mehrheitsanteile. Und der geht hin und verkauft alle seine Anteile und es crasht. Okay? Diese Aktie crasht. Mhm. Dann kommt jemand hin und sagt, ja, crasht, weil der hat die Anteile verkauft und dann ist die Lösung ja auf dem Tisch. Völlig logisch. Aber wissen Sie, wann er verkauft? Woher wollen Sie wissen, wann dieser Einzelne, woher wollen Sie wissen, dass nicht jemand, 10% aller Bitcoins weltweit hält? Das ist durchaus denkbar. Wenn der nicht auf den Markt schmeißt, was glauben Sie denn, was passiert? Das ist das, was ich damit sagen will. Anschließend hat man die Erklärungen immer. Aber wann die Dinge passieren, das ist blanke Kaffeesatzleserei.
Kommen wir vielleicht noch.
Haben wir ihm einen schweren Job gegeben, oder?
Ich war
2-1.
Ja, nein, das hat der Herr Lochner hat das gerne. Der Herr Lochner hat das gerne.
Ja, gibt es irgendwas, was Sie in diesem Jahr, was Sie haben vorhin schon angesprochen, bei dem einen oder anderen, was Sie wirklich überrascht hat? Wo Sie sagen, dass man lernt ja auch immer was Neues dazu.
Ja, gibt es. Das zwei Dinge, also nein, es gibt mehrere Dinge, die mich überrascht haben.
Mehrere gleich.
Ja, mehrere.
Wie gut meine Fragen waren, Interviews natürlich. Ja, wie gut ich heute vorbereitet bin, da haben wir schon zwei.
Das überrascht mich wirklich. Weil Sie stellen das liegt wahrscheinlich an dir, Thorsten, weil sonst
muss mich an dem Niveau immer anpassen.
Ich gebe am Ende eine Note.
Nein. Dass der Markt immer nur so anfällig ist für Show. Trump. Die Trump-Spiele. Das hat mich natürlich, gerade im Frühjahr, die Volatilität hat mich schon.
Aber da hat er ja schnell dazugelernt.
Ja, oder? Hat er sehr, aber der Markt auch.
Genau. Nee, ich meine, der Markt hat schnell dazugelernt.
Ich habe gedacht, der Trump.
Auch wahrscheinlich ein bisschen, ja.
Nein, das hat mich überrascht. Mich hat tatsächlich auch überrascht, das Gold. Das hat mich auch überrascht. Mhm. Weil das mittlerweile doch Bewertungen sind, wo ich weiß, das ist mein größter Kritikpunkt.
Bei Gold.
Ja, also für den Bitcoin werde ich nicht mehr jetzt beschimpft. aber für das Gold werde ich beschimpft. Und das ist ja auch noch richtig, ja. Da lag ich falsch, das ist gar keine Diskussion.
Da lag Punkt. Ich, da war ich nicht deiner Meinung.
Nein, da waren wir anderer Meinung. Nehmen wir an, so für meine Erkältung. Wir waren da anderer Meinung. So, aber das hat mich überrascht. Das hat mich tatsächlich überrascht. Und was mich auch überrascht hat, war auch bei den Kryptowährungen diese totale Vernichtung der Altcoins. Dieser totale Wipeout in einer Geschwindigkeit, wo 1,5 Billionen, man muss sich das mal vorstellen, einfach vernichtet wurden. Das war mehr als die gesamte Kapitalisierung von Bitcoin vor 5 Jahren. Man muss sich das mal vorstellen. Und die wurden einfach ausgelöscht. Und die Geschwindigkeit dessen, diese totale Hinrichtung. Und jetzt kommt, was mich am meisten überrascht hat, dass darüber kein Mensch redet. Das überrascht mich am meisten. Dass Milliarden Existenzen vernichtet worden sind, Milliarden und Existenzen vernichtet worden sind, dass diese ganzen kleinen Coins, dass es die einfach nicht mehr gibt. Und das sind nicht Dutzende, das sind Hunderte. Hunderte. Und ich meine, der Bitcoin 20-30%. Ja, das ist Volatilität. Ethereum 40%, Solana, Ripple und so. Die sind dann 50-70%. Hm. Ja, aber der ganze Rest wurde ausradiert. Und das ist krass. Und die Stille drum ist noch krasser für mich.
Aber ist auch gut so, oder? Da war viel Pump and Dump. Zum Beispiel Trump-Coin, oder?
Mhm.
Viel Pump. Melania-Coin, oder? Da haben viele Leute schnelles Geschäft gemacht, dadurch, dass sie irgendeinen Coin emittiert haben, der eigentlich keinen Wert hat, oder? Und das finde ich aus moralischen Gründen gut, oder? Dass das Geschäft nicht mehr läuft. Das ist ein Betrug. Das ist Betrug.
Gut, da muss man mal sagen, die Leute sind ja selber für sich verantwortlich. Also wer dann sowas kauft, ist ja auch in diesem Fall vielleicht, was heißt mitschuldig, ist vielleicht das falsche Wort, aber es muss ja auch immer einen Käufer geben für so einen Schwachsinn, oder? Also das muss man vielleicht auch ein bisschen die eigene
Verantwortung dann suchen bei den Leuten. Gerade in der Schweiz ist man da liberal und sagt, man muss keinen vor seinen eigenen Fehlern schützen, oder?
Genau. Sind eigentlich Gold und Silber, jetzt haben wir heute viel über Aktienblasen gesprochen, bei Bitcoin wurde ja schon Luft abgelassen, der hat ja unterm Strich dann enttäuscht. Also das ist ja, zumindest wenn man jetzt mal nur auf 2025 schaut, ist natürlich immer die Frage, wie sinnvoll ist so eine Jahresbetrachtung, aber es ist ja erst gut gelaufen, er hat ja viele Unterstützung.
Das machen Sie ja gerne, die Jahresbetrachtung.
Ja, so bin ich, Sie kennen mich
doch. Am besten durchschnittlich.
So mögen Sie das doch, ja. Damit Sie, müssen auch ein bisschen Zunder hier reinbringen, muss ja ein bisschen fordern. Gold und Silber, sind das auch Blasen schon oder muss man das jetzt anders betrachten als zum Beispiel so eine KI-Blase?
Also da gibt es auch kein Kurs-Gewinn-Verhältnis, oder? Es gibt keine Dividenden, gibt keine Zinsen. Warum halten die Leute Gold? Weil sie sich, das ist ein Angstbarometer, würde ich sagen. Ne? Die Leute haben Angst und dann kaufen sie Gold. Die haben Angst vor der Geldentwertung zum Beispiel, dann kaufen sie Gold. Die haben Angst vor einem Krieg und solche Szenarien, dann kaufen sie Gold. Deshalb denke ich, wenn der Ukraine-Krieg dann doch irgendwann mal zurückkommt, dass dann auch der Goldpreis wieder zurückkommt. Und Silber ist so ein MeToo-Effekt, oder? Mhm. Jetzt Silber ist das Gold des kleinen Mannes, oder? Jetzt ist der Goldpreis...
Nach dem Motto, Gold ist schon gelaufen, dann nehme ich
halt quasi... Das glaube ich hinterher. Also, aber dennoch, also wenn man weiß, dass Gold und vielleicht auch Silber ein Angstbarometer ist, dann kann man das auch für Stabilisierung im Portfolio nutzen. Da sind wir ja nicht einer Meinung, oder? Also wenn ich sage, okay... Ich muss
ja kein Goldfan.
Ich bin kein Goldfan und ich lag auch falsch.
Ja, aber ich sage, das ist sinnvoll. Was mache ich denn, wenn es crasht, oder? Kann ich Stop-Loss machen? Nee, das rauscht mir da durch, oder? Ja. Kann ich Obligationen haben, wenn der Zins eh schon bei null oder negativ ist? Hilft auch nichts, oder? Ich muss da irgendwas haben, wo ich meine Handlungsfähigkeit mit sichere, oder? Und dann ist Gold halt, wenn man in die verschiedenen Crash-Szenarien schaut, doch immer etwas gewesen, was sich dann einigermaßen gehalten hat, oder? Wo ich dann die Handlungsfähigkeit mit sichern konnte. Und dann habe ich mal ausgerechnet, in der sogenannten Goldstudie, langfristig lege keine Aktien, aber 100% Aktien ist blöd, weil man leidet nur, wenn es diese Crashes gibt, man kann nicht handeln, oder? Mhm. Also das Beste ist 90% Aktien und 10% Stabilität und das ist Gold. Aber dann darf man nicht darauf sitzen, oder? Dann muss man eben revanchieren, dann muss man dieses Gold nutzen und in der Krise dann die Aktien nachkaufen.
Und das ist als Privatanleger sehr, 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 sehr schwierig. Das muss ich dazu sagen. Das ist psychologisch, ist das eine, das ist eigentlich das, was unsere größte Aufgabe ist.
Genau.
Das tatsächlich konsequent, diese Rebalancing, diese Zyklen. Natürlich kann ein Depot 1-2 Jahre laufen, gar kein Problem, ich muss gar nichts machen. Aber wenn nötig, dann muss ich genau das tun. Rebalancen oder Entscheidungen treffen, das raus, das rein. Und das ist natürlich das, was für einen weil jemand persönliche Emotionen mit seinem Portfolio verbindet und aufbaut. Hm. Und da sieht er die Position. Es ist nichts anderes als Geld. Ich kann es ja wieder kaufen. Und nein, das ist meins. Das ist meine Aktien, nein, die kann ich nicht geben. Die habe ich schon von meinem Vater. Ich kann die ja nächste Woche wieder kaufen, wenn ich sie nicht will. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist psychologisch sehr anspruchsvoll. Entschuldige.
Also in der Krise nachkaufen, das ist gegen die Psychologie, ne? Weil der Mensch ist ein sogenannter adaptiver Lerner. Das heißt, man macht das, was gut gegangen ist, wieder. Das, was schlecht gegangen ist, lässt man sein. Und wenn man sich Finger verbrannt hat, wenn man in die Corona-Krise läuft zum Beispiel, dann erfordert das wirklich extrem Mut zu sagen, nein, jetzt überwinde ich mal diese Psychologie, jetzt kaufe ich nach. Das können die Value-Investoren, die haben das trainiert, das ist Teil deren Investmentphilosophie, aber der normale Investor, der läuft dann weg.
Wäre es sogar sinnvoll, dann gehebelt nachzukaufen, wenn es jetzt mal richtig geschattert hat? 20-30%?
Nein.
Der Hebel ist immer ein Problem. Das Einzige, was die Leute hebeln, ist ihr Haus, oder? Da haben sie eine Hypothek, vielleicht 10-20% Eigenbeteiligung, 80% Hypothek, das ist ein Riesenhebel. Das ist gesichert durch das Haus, manchmal klappt das nicht, aber im Aktienportfolio würde ich nicht hebeln.
Zumal ich dazu sagen muss, gut, es kommt natürlich schon drauf an, welchen Hebel, nämlich 3, 4.
Vielleicht ich meine kein 50er. Ich meine
ja, da, ja, aber nein, weil das Problem ist, es fällt und dann kommt dieses, Sie kennen diese Achterbahn des Anlegers, diese emotionale. Es kann doch nicht und es ist wieder rot. Es ist doch nicht mehr möglich. Nochmal rot. Und wenn ich meine kompletten Nerven verloren habe, dann geht's nochmal runter und ich sag mir, oh, habe ich's doch gewusst. Und dann kommt der Turnaround. Ja, was passiert denn jetzt? Jetzt bin ich da und ich habe hier verkauft und hier wieder gekauft. Das ist genau das, was ist, finde ich übrigens brillant. Diese, wir haben tausendmal drüber geredet. Ja, aber nichts anderes ist es doch, wovon wir sprechen. Nichts anderes ist es doch.
Vielleicht zum Thema, Sie haben schon angerissen, Cashquote jetzt für so ein Jahr. Ist es sinnvoll, wenn die Bewertung erhöht ist? Haben wir jetzt gelernt, es ist jetzt nicht sinnvoll, einfach alles zu verkaufen, wie jetzt ein schlechter Ökonom sozusagen, der hier das Buch nicht gelesen hat. Aber ist es vielleicht doch sinnvoll, dann vielleicht nur 80% investiert zu sein, als mal als Beispiel, damit man entweder bei Korrekturen mal nachkaufen kann oder wenn es dann doch schief geht irgendwann, dass man dann mal im Crash sozusagen nachkauft? Oder ist das einfach sehr, sehr schwierig?
Ist eine andere Anlagephilosophie. Die Value-Investoren machen das, oder? Die sind in guten Zeiten 20-30% Cash. Alle lachten über die, weil sie dann die Renditen verpassen und so.
Man hat ja auch hohe Opportunitätskosten.
Ne? Genau, dann warten sie eben auf den Crash, dass sie sich da eindecken können. Aber ich finde das zu viel. Also wir machen einmal im Jahr so eine Value-Intelligence-Konferenz. Ich sag jeweils, ihr habt zu viel Cash. Also nein, ich denke 90% Aktien, 10% was zur Stabilisierung, Gold oder Cash ist sicherlich genug, aber nicht 20-40% Cash. Insbesondere, wenn man das dann noch bei einer Vermögensberatung macht oder die nehmen dann eine Gebühr auch auf den Cash, wo nichts geschieht. Also das, die sagen, wir haben eine All-In-Fee, was weiß ich, 1% oder sowas. Und dann haben sie irgendwie 20% Cashquote und verdienen dann 1% auf 20%, wo sie nichts tun, oder? Also da muss man aufpassen.
Wie sieht's eigentlich mit dem Thema Momentum aus? Jetzt sagen ja manche, ja, wenn ich jetzt einen Index kaufe, habe ich eh schon Momentum drin. Das ist ja auch nicht falsch, weil natürlich die Aktien, die laufen, die werden stärker gewichtet. Ist es wissenschaftlich trotzdem sinnvoll, gerade in gut laufenden Märkten Momentum dann nochmal zu verstärken?
Also Momentum ist ein Luder, sage ich mal, oder?
Ja, und ein launiges dazu. Luder.
Sehr verführerisch, aber man kann sich nicht drauf verlassen.
Ja.
Ja, nein, wirklich. Ich habe diesen Portfolio-Management-Kurs, hatten wir auch schon mal vorgetragen, wo die Studierenden echtes Geld haben, wo sie verschiedene Strategien ausprobieren. Und das machen wir seit 15 Jahren. Das hat Momentum nie geklappt. Ja, also die finden es immer sehr attraktiv. Der Backtest ist immer super gut, aber am Ende dreht sich das Luder. Ja, das ist sehr schwierig, Momentum.
Ich finde dieses Börsenspiel, wir reden jetzt die ganze Zeit drüber, weil wir das immer sehr, der Thorsten ist natürlich in der Öffentlichkeit. Mhm. Und Finanz und Wirtschaft hat ja über sein Depot besprochen. Natürlich haben wir uns miteinander abgesprochen, beraten, was wir tun. Und ich bin tatsächlich von 18.000 bin ich 200, ich glaube 200 oder 370. Spielt keine Rolle. Unter den Top 2%. Aber warum bin ich's gelandet? Ich bin gelandet, weil ich absolut Harakiri Trades gemacht habe, was niemals ein Kunde von mir in seinem Depot finden würde. Und sein Depot vom Thorsten war ein Depot, wie es tatsächlich auch langfristig vernünftig hätte
ich hatte ein paar
aufgebaut werden können.
Aktien, die sollten das Depot stabilisieren, wie Swiss Re, und gerade die ist eingebrochen.
Ist aber trotzdem unter die besten acht, aber immer trotzdem unter den besten, immer noch im besten Drittel. Immer noch im besten Drittel, also deutlich besser als Durchschnitt. Aber das ist ja das, was er wollte. Er wird natürlich nicht an Platz 18.000 sein von 18.000 und dann kommt er auf der Titelseite von der Finanz und Wirtschaft. Ah, bravo, Herr Professor. Das geht natürlich nicht, mir ist es egal.
Die Commuter-Zeitung, die hier in der Straßenbahn lag und so, die hatte nicht auf dem Titelbild und sagte, wer diesen Professor schlägt, kriegt 10.000 Franken.
Auch eine schöne Schlagzeile. Die könnte von Ihnen sein. Die könnte wirklich von Ihnen sein. Wer diesen Professor schlägt, kriegt 10.000 Franken. Faktisch hat was nur der am ersten Platz. Ob ich jetzt Zweiter oder 200. oder 18.000. hätte gar keine Rolle gespielt.
Aber ich mache trotzdem dort mit, oder? Weil ich finde es wichtig, dass die Leute, vor allem auch die jungen Leute, sich mit der Börse ein bisschen beschäftigen. Weil es gibt ja, also nicht ihre Follower, aber es gibt auch welche, die völlig außen vor sind oder die irgendwelche Vorurteile gegen die Börse haben und so. Und dann ist es gut, wenn man solche Spielchen macht, dass sie sich ein bisschen damit beschäftigen.
Und es ist auch gut, das ist eigentlich der Hauptgrund, wieso wir uns oder dass wir uns kennengelernt haben. Und ich hoffe auch, dass der Thorsten, wenn er pensioniert wird, dass wir trotzdem noch weiterhin vielleicht sogar noch ein bisschen enger zusammenarbeiten, weil wir von der Philosophie sehr ähnlich denken. Und das ist etwas, was man, glaube ich, auch verstehen muss, dass wir tun es auch, um der breiten Masse und auch ihren Followern zu sagen, hab keine Angst vor der Börse. Du musst langfristig orientiert investieren, weil du irgendwann mal das brauchen wirst. Vertraut, weil der Staat wird es nicht können. Also musst du selber zu dir schauen und diese Angst zu nehmen und tatsächlich den Leuten auf diesem Weg die zu begleiten. Und ich finde das auch durch die Feedbacks, ich finde das faszinierend und ich finde das eine sehr wichtige Tätigkeit. Und das verbindet uns, weil wir beide das sehr, sehr ähnlich denken.
Genau, das ist also wird in Deutschland ja wieder mal diskutiert, das Pensionssystem funktioniert nicht, oder? Das funktioniert auch nicht in der Schweiz.
Tut auch nicht.
Funktioniert auch nicht in der Schweiz. Die sogenannte offizielle Pension, die AHV, ist auch defizitär, oder? Aber die Schweiz war in den 80er Jahren ein bisschen cleverer, hat gesagt, wir machen eben noch ein kapitalbasiertes Pensionssystem. Oder? Und da liegt am Ende die Rente. Dann hat man in Deutschland diese Riester-Rente gemacht und wegen der Verlustaversion hat man gesagt, ja, aber es muss so sein, dass man nichts verlieren darf. Genau. Da haben die Versicherungen und so alle eine nette Gebühr genommen. Die Leute haben keine Rendite. Also wer?
Das ist ein perfektes Beispiel. Perfektes Beispiel. Ja. Marktpsychologie teilweise, wie Marktpsychologie oder Fehlervermeidung dazu bringen kann, dass ein gesamtes Rentensystem. Genau. Ist das nicht faszinierend?
Wahnsinn, ja. Ja, schade. Es wäre natürlich schön, wenn Fachmänner da mal mitwirken dürften. Vielleicht sieht ja der ein oder andere Politiker
dieses Video. Nein, der wirkt schon in
viel. Es gibt ja Fachfrauen.
Aber bei der deutschen Rente leider noch nicht anscheinend.
Fachfrau, eine ehemalige Studentin von mir, die Ulrike Malmedy.
Die ist ja mittlerweile sehr bekannt.
Genau, auch. Und die sagt, man soll eben so eine Rente kapitalbasiert gestalten, oder? Aber da müssen die Leute vorübergehend auch mal was verlieren können. Ne? Da kann man nicht sagen, ja, aber der Staat garantiert immer, dass du nichts verlierst.
Absolut.
Wie viel haben wir zusammen schon verloren, oder? Das gehört dazu.
Ja, das können wir mal.
Das ist nicht schön. Ja, nein, die Schwankungen, wir haben Schwankungen natürlich. Wir sind schon sehr lange zusammen, also wir wissen genau, wir haben Lehman zusammen erlebt. Also da reden wir nicht über 20%, 30%, 40% Korrektürchen. Da reden wir über 60%, 70%ige Abstürze. Und das ist dann natürlich ein anderes. Und das ist vielleicht ein schönes Schlusswort sogar.
Wir kommen zum Ende gleich, keine Sorge.
Ja, dann machen Sie das Schlusswort.
Eine Frage hätte ich noch, vielleicht die Zuschauer, wie kann man sich das dann vorstellen, wenn ich fragen darf, also fahren Sie dann eine Core-Satellite-Strategie, also aus ETFs und dann sozusagen die Einzelaktien sucht dann der Stockpicker aus, oder wie kann man sich das vorstellen? Wenn das nicht zu.
Also in meinem Portfolio, was bei dem Mo liegt, oder? Da gibt es viele, viele Einzeltitel. Manche rentieren toll, manche rentieren wenig, aber im Durchschnitt bin ich über dem Markt. Mein Markt ist der DAX, oder?
Ja.
Und dann sitze ich mit dem Mo zusammen, ab und zu, zwei, dreimal im Jahr oder so, da diskutieren wir das, oder? Und dann hat sich das verdoppelt und das hat irgendwie 30% verloren und so, aber zum Glück im Durchschnitt ist der Benchmark geschlagen.
Was war die beste Aktie, die Sie da im letzten Jahr rausgekriegt haben?
Nvidia natürlich, Nvidia. Aber ich möchte nur was vorwegnehmen. Erstaunlich ist, dass der Thorsten mit seinem Portfolio viel weniger sich beschäftigt als mit dem Algorithmus und mit unserem Anlageuniversum. Das ist mir aufgefallen. Wir diskutieren seins natürlich sehr, sehr tief. Er ist auch natürlich etwas risikoorientierter, wie auch immer. Aber am Ende des Tages ist es so, dass tatsächlich die Allokation für die Kunden bedeutend mehr Zeit beansprucht, als wenn wir zweimal, dreimal im Jahr beim Bier über sein Portfolio durchgehen. Das ist noch interessant. Und wenn er mit seinem DAX-Timing beginnt, dann ist es ja ein Anruf, eine Mail, dann wird das dann gemacht. Das ist nicht das Problem. Aber das finde ich schon faszinierend, dass man tatsächlich, dass ihm quasi wirklich das Kundenwohlergehen wirklich mehr am Herzen liegt als das andere. Das will ich nicht unerwähnt lassen.
Sehr schön. Dann kommen wir zum Ende. Herr Hens, wenn Sie jetzt den Zuschauern für 2026, gerne auch darüber hinaus, nur einen Tipp geben dürften. Was würden Sie den Zuschauern gerne mitgeben?
Sie sollen nicht denken, dass 2026 2000 wird, oder? Also, dass man einfach diese falsche Zuordnung macht, dass man sagt, jetzt ist die KI-Blase wie die Dotcom-Blase und jetzt wird alles zusammenbrechen. Das ist eine falsche Zuordnung, hat man nicht tief genug auf die Unterschiede geschaut.
Herr Lenker.
Ich will kennen meinen Standardrat weitergeben.
Ja. Jetzt nichts Neues mehr.
Es ist der größte Fehler, den man machen kann, ist es, nicht zu investieren. Oder um mein Thorsten zu zitieren, die Märkte sind nicht logisch. Die Märkte sind psychologisch. Aber ich schließe mich dem absolut an, weil ich spreche mit Kunden. Ich bin jetzt ja der Einzige von euch allen hier, der auch das Ohr des Kunden auch jeden Tag hat. Logisch. Und das ist auch gut so. Das ist etwas, was ich liebe. Und das wird sich auch nicht ändern. Die Angst ist sehr groß. Genau das, was der Thorsten gesagt hat. Wir haben es vorher nicht abgesprochen, dass sich die Geschichte wiederholt. The history repeats itself. Und davor haben im Moment die meisten Kunden die größte Angst. Und unsere Aufgabe als Vermögensverwalter ist es, ihnen diese Angst zu nehmen, um zu erklären, dass bestimmte Ereignisse zufällig geschehen und ich weiß nicht, wann sie passieren. Und davor Angst zu haben, das wäre genauso, wie wenn ich jetzt hier ein ewiges Leben hätte und würde hier 1 Million Jahre warten, bis Außerirdische landen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit wirklich gering.
Also ist die Wall of Worry auch noch still alive, könnte man sagen. Die gibt's noch.
Die Börse ist eine Wall of Worry. Die Börse ist eine Wall of Worry und die Renditen sind manchmal Schmerzensgeld.
Außer dann, wenn wir das Ende erreichen, den irrationalen Überschwang, dann ist die Wall of Worry wahrscheinlich mal.
Sie müssen mir nur unmittelbar vorher sagen, wann das Ende
naht. Ich sage Ihnen Bescheid, ich verspreche.
Wann das Ende naht und dann machen wir ein Exklusivinterview und dann werden wir den Big Short.
Genau. Ja. Sehr schön. Herzlichen Dank euch beiden.
Gerne, ja.
Und danke für Ihren Besuch.
Euch schon mal auf jeden Fall ein tolles, gesundes 2026, euch auch. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir bekommen einen Daumen nach oben. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare, auf euer Feedback. Wenn ihr einen Teil 2 sehen wollt, schreibt's auch gerne in die Kommentare. Ich fand's wirklich großartig, meine Herren. Herzlichen Dank. Und wenn dir solche Videos, solche Interviews gefallen, kannst du mir einen Riesengefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Danke euch.
Sehr gerne. Es ist übrigens das erste Mal seit 20 Jahren, dass wir gemeinsam ein
Wahnsinn
so etwas tun. Das und das machen wir für deine Lochner.
Ja, geniale Sache.
Ja, genau.
Danke euch. Und danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.